sind doch einige Bibelverse, die heute auf dem Plan stehen. Und ich werde nicht vorab den gesamten Text vorlesen, sondern ich werde einfach in den drei Abschnitten jeweils die entsprechenden Verse vorlesen. Und ich lese zum Anfang die Verse 15 bis 26 aus dem 27. Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus, Kapitel 27, ab Vers 15. Nun war es üblich, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein berüchtigter Aufrührer namens Jesus Barabbas im Gefängnis. Da fragte Pilatus in die Menge, die sich versammelt hatte, wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Er wusste ja, dass sie ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatten. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen schlimmen Traum. Doch die hohen Priester und Ratsältesten hetzten die Menge auf, die Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung von Jesus zu fordern. Der Statthalter fragte, wen von beiden soll ich euch freigeben? Barabbas, schrien sie. Was soll ich denn mit Jesus tun, der Messias genannt wird? Kreuzigen, schrien sie alle. Aber warum, fragte Pilatus, was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien nur noch lauter, kreuzige ihn. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte und der Tumult schlimmer wurde, ließ er sich Wasser bringen. Vor den Augen der Menge wusch er sich die Hände und sagte, ich bin schuldlos am Tod dieses Mannes. Das müsst ihr verantworten. Da schrie das ganze Volk, wir und unsere Kinder wollen schuldig sein an seinem Tod. Darauf gab Pilatus ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er mit der schweren Lederpeitsche geißeln und übergab ihn dann den Soldaten zur Kreuzigung. Wir kommen vom Palmsonntag. Letzten Sonntag, was war dort noch gewesen? Alle haben Jesus zugejubelt. Er ritt ein und sie wollten ihn zum König machen. Mittlerweile waren einige Tage vergangen. Jesus, der in der Nacht davor Schweißtropfen wie mit Blut hatte, der wusste, was auf ihm zukam. Seine Jünger, die eingeschlafen sind, einige Begebenheiten, die in diesen Tagen noch stattgefunden haben. Und jetzt das Volk wie ausgewechselt. Und ein Pilatus, der die Verantwortung dafür hat, was jetzt mit Jesus geschieht. Pilatus war in Jerusalem stationiert gewesen. Die Juden durften keinen Menschen töten. Das war ihnen abgesprochen worden. Und das Interessante ist, dass die Juden ja die Todesstrafe kannten. Aber welche Todesstrafe kannten sie im Normalfall?
Steinigung.
Außerbiblisch sind ein paar andere Todesursachen oder wie jemand zu Tode kommen könnte, auch überliefert, aber in erster Linie war es das Steinigen. Die Kreuzigung kannten sie gar nicht oder war ihnen fremd in der Form. Die Kreuzigung kam durch die Römer. Wir werden im zweiten Teil noch genauer darauf eingehen. Und Pilatus, der am frühen Morgen am Freitag noch einmal Jesus vor sich hat, mit ihm reden möchte, ihn überführen möchte. Welche Schuld hat er? Und letztendlich der Blasphemie überführt werden sollte. Was gab es als Strafe für Blasphemie bei den Juden? Die Geißelung, das Schlagen mit dem Stock, aber nicht an und für sich die Steinigung oder den Tod. Und Pilatus sieht ihn, spricht mit ihm und erkennt, der Mann ist nicht schuldig. Und das Interessante ist, Er gibt ihnen ja dann die Wahl, dem Volk, Barabbas oder Jesus. An und für sich übertritt er damit auch schon ein Gesetz, weil das römische Gesetz sah nicht vor, dass man jemanden einfach freilässt. Pilatus hat hier etwas eingeführt, einige Jahre davor, er war ja ungefähr 10 Jahre Statthalter in Jerusalem, dass er dem Volk, um bei dem Volk anerkannt zu sein, immer wieder jemanden freiließ, den die Römer festgenommen hatten. Den konnten sie sich aussuchen und entsprechend wurde er freigelassen. Das war kein römisches Gesetz, das war etwas, womit er seinen Stand einfach bei den Juden stärken wollte, um jemanden hier freizulassen, der zu Unrecht vielleicht aus Sicht der Juden im Gefängnis war. Das Wort Barabbas ist ein ganz interessantes Wort. Barabbas. Wir kennen das Wort Bar, Sohn des, und Abba kennen wir, wir haben es in den letzten Predigten gehört, Abba, lieber Vater, Sohn des Vaters. Aber wir sehen hier zwei Söhne, der Sohn des allmächtigen Vaters, des Gottessohnes, und wir sehen hier einen Sohn, und letztendlich im Johannes lesen wir, dass er ein Mörder war. Und ganz allgemein kann man vielleicht auch sagen, was im Johannes 8, Vers 44 steht: Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Und Pilatus lässt das Volk entscheiden. Wollt ihr euch für den Sohn des einzig lebendigen Gottes entscheiden? Oder wollt ihr euch für den Sohn des Verderbens entscheiden? Für jemand, der ein Sünder durch und durch ist. Und die Menge wählt Barabbas. Wir haben gelesen, sie wurden aufgehetzt. Sie wurden dazu gebracht. Und wie schnell kann sich doch die Stimmung ändern? Innerhalb von wenigen Tagen zwischen wir wollen ihn als König und jetzt wir wollen ihn gekreuzigt haben. Und hier sehen wir, wie das Unrecht überhand nimmt. Das Unrecht, dass jemand, der unschuldig ist, der noch nie etwas getan hat, was eines Vergehens würdig gewesen wäre, leiden muss. Und das ist etwas, was die Bibel uns prophezeit, dass das weiterhin so passieren wird. In 2. Timotheus 3, Vers 13 heißt es: Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Und wir sehen genau das hier in diesem Vers. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer stachelten das Volk auf. Das Volk hat sich treiben lassen und war willig, hier mit einzustimmen in dem Ruf: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus hat das sehr wohl gemerkt, dass das Volk hier aufgestachelt war. Und er war letztendlich in diesem Widerstreit zwischen Gerechtigkeit im Wirken und dem Volk gefallen. Und er musste sich entscheiden. Er bekommt noch diesen Hinweis von seiner Frau: Achtung, ich habe einen Traum heute Nacht gehabt und es war ein schlimmer Traum gewesen. Lass diesen Mann frei, er ist unschuldig. Und doch hat er es nicht gewagt, hat er es sich nicht getraut, vor dem Volk für die Wahrheit einzustehen und Jesus freizulassen. Und er ließ ihn geißeln. Wir sehen hier ein Abbild vom historischen Jerusalem. Hier haben wir den Tempel. Hier haben wir die Königsburg von Herodes mit seinen Türmen hier. Dort unten steht ja auch alles, auf Englisch leider nur. Hier Golgatha, wo es sich heute hauptsächlich drum handelt. Aber noch sind wir nicht bei Golgatha. Noch sind wir bei Pilatus, der hier in dem Palast ist. Und Pilatus meint, durch eine einfache Waschung sich frei sprechen zu können von der Schuld, die er auf sich lädt, indem er hier bewusst Unrecht toleriert. Und das kann keineswegs die Schuld, die er auf sich geladen hat, wegwaschen. Aber es ist mittlerweile ein geflügeltes Wort geworden. Ich wasche meine Hand in Unschuld. Stimmt schon. wenn wir das hier betrachten, wie er gegeißelt wurde bei Pilatus, der ihn dann nur geißeln ließ, erst einmal, dann ist das etwas, ein sogenanntes Flagrum von den Römern. Das war ein Gerät, das eigentlich katastrophal war. Wir sehen hier kleine Stücke Metall, meistens war es Blei, was weich war, was man drumherum machen konnte, was schwer war, mit Knochen, Spitzenknochen, meistens Schafknochen, die spitz zugespitzt wurden. Und dann der Mensch, der so an einen Pfahl gebunden wurde, nackt meistens, und dann wurde auf ihn eingeschlagen. Die Eisenstücke haben blaue Flecken verursacht. Mit dem ersten Schlag, mit dem nächsten Schlag und so weiter. Das Blut hat sich darunter gesammelt. Mit den nächsten Schlägen ist die Haut aufgebrochen. Man hat es bewusst so gemacht, hier von rechts nach links. Und es war eine Tortur für denjenigen, der geschlagen wurde, der einen irrsinnig hohen Blutverlust hatte und irrsinnige Schmerzen. Und wir lesen oft so einfach darüber hinweg, er wurde gegeißelt. Wenn wir uns das vor Augen halten, was schon hier zu diesem Zeitpunkt Jesus erlitten hat und ruhig war dabei. Er hätte, wie wir später am Kreuz lesen, Legionen holen können. Er hätte sofort sich davon hinwegnehmen können und hat es nicht getan. Aus Liebe zu uns ging er diesen Weg. Und die Frage ist, wie hätten wir entschieden, wenn wir damals da gewesen wären? Und wir kennen dieses Lied, wo wir singen, ich muss dann erkennen, dass ich mit bei den Spöttern stehe. Hamilton Smith hat einmal geschrieben, wie sehr uns ein Mörder und Dieb auch zuwider sein mag, wenn es um die Wahl zwischen Christus und einem Mörder geht, würden wir, wenn uns die Gnade Gottes nicht abhalten würde, lieber den Mörder wählen, der das Leben nimmt, statt den einen, der das Leben gibt. Wir meinen, wir wären so gut, wir kennen diese Strafe nicht mehr, wir sind zivilisiert, wir würden nicht Barabbas wählen. Aber wie oft ist es in unserem Leben, dass wir unbewusst doch den Barabbas wählen, dass wir uns genauso aufstacheln lassen von der Menge, dass wir bereit sind, das zu rufen und zu leben, was die Menge schreit. Und die Menge schreit nicht, wir wollen Christus nachfolgen. Wir wollen ihn zum König machen, wie am Palmsonntag, was letztendlich nichts wert war, wenn wir in die Geschichte hineinschauen. Sondern Tag für Tag stehen wir unseren Mann oder unsere Frau in der Schule, in der Arbeit, auch als Rentner, und sind geprägt von der Umwelt, in der wir stehen, von dem, was sie uns sagt. Wie stehen wir dann dazu, angefangen von in der Schule wird Evolutionstheorie gelehrt. Sind wir bereit, dagegen aufzustehen oder sind wir nicht bereit? Und das ist etwas, was nicht leicht ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch in dieser Menge Leute drinnen waren, ähnlich wie ein Petrus, der, als er gefragt wurde, gehörst du nicht auch zu ihnen? Und das verneinte, die mitgeschrien haben, um nicht aufzufallen. Die bereit waren, weil sie etwas zu sagen, etwas zu schreien, was eigentlich vielleicht gegen ihre Überzeugung war, weil sie nicht aus der Reihe tanzen wollten. Und wie oft willst du nicht aus der Reihe tanzen, weil es nicht genehm ist? Wenn etwas gesagt wird und du weißt ganz genau, jetzt müsste ich eigentlich einhaken. Nein, das ist falsch. Wenn über Christus gespottet wird, wenn Dinge da sind, die nicht richtig sind, bist du bereit, dafür einzustehen, für Christus, deine Stimme zu erheben oder schreist du mit, in Anführungszeichen, oder zumindest schweigst du. Das ist ja so der goldene, vermeintlich goldene Mittelweg, den wir oft gehen. Wir schweigen eben. Wir erheben unsere Stimme nicht. Wir wollen ja nicht auffallen. Und es ist schwer geworden. Es ist schwer geworden, in dieser Zeit nicht mit dem Mainstream mitzugehen, sich dagegen zu stellen, zu sagen, nein, ich bin anders, ich denke anders, ich handle anders. Ich bin nicht so, dass ich den gleichen Weg gehen möchte, den die Welt geht. Erfolgreich zu sein, möglichst viel zu verdienen, ein schönes Auto zu fahren, ein großes Haus zu haben. Und wir sind so gleichförmig der Welt. Das wird nicht mehr groß geschrien wie damals. Und nur bezüglich dem Schreien, man geht davon aus, dass damals in Jerusalem ca. 3 Millionen Menschen waren. Also das war kaum vorstellbar, wie das dort abgegangen sein muss. Aber es wird uns immer wieder eingebläut. So hast du zu leben. Das ist das, wenn du mitgehen möchtest. Sind wir bereit, hier anders zu sein? Und seid ihr dessen bewusst, was die Menge bewirkt? Dass die Menge, wenn du dich nicht ganz bewusst dagegen stellst, dich lenkt, dich mitnimmt. Es wird ein gewisser Gruppenzwang ausgeübt. Bewusst oder unbewusst sind wir damit dabei. Es gibt ein Konformitätsexperiment. Salomon Asch hat das einmal durchgeführt, der gezeigt hat, wenn eine Menge eine bewusste Falschaussage sagt, dann werden über 50% dieser Leute, die da in dieses Experiment mit hineingestellt werden, die gleiche Aussage wiederholen, weil sie nicht anders sein möchten. Selbst wenn es ihnen bewusst ist, dass es eine Falschaussage ist. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt, wie Falschaussagen die Runde machen, wie mit Fake News und selbst mit öffentlichen Fake News gelebt wird. Wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, dagegen aufzustehen? Insbesondere dann, wenn es um das Wort Gottes geht. Und mir ist es an und für sich egal, ob die Klimaerwärmung über CO2 geschieht oder ob das einen anderen Grund hat und dergleichen. Das ist für uns nicht relevant. Aber wenn es darum geht, um das Evangelium dafür einzustehen, dann wird es relevant für uns. Wie stehen wir dazu? Und das Schwierige ist, Birgit Keller hat es einmal in ihrem Buch geschrieben, wir haben es uns angewöhnt, das zu reden, was wir meinen, dass der andere hören möchte, weil wir nicht anders sein wollen. Wir überlegen, in welcher Gruppe ist man, was will der andere hören, und wir müssen wieder lernen, unsere Meinung klar und deutlich zu sagen. Der zweite Punkt, Jesu Leiden und Kreuzigung. Ich lese die Verse 27 bis 44. Die führten ihn zunächst in den Palast des Statthalters, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie zogen ihn aus und hängten ihm ein scharlachrotes Gewand um. Dann flochten sie eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Schließlich drückten sie einen Stock in seine rechte Hand, salutierten und riefen, sei gegrüßt, König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock aus der Hand und schlugen ihn dann damit auf den Kopf. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihm den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigenen Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann namens Simeon. Er stammte aus Zyrene. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. So brachten sie ihn bis zu der Stelle, die Golgatha Schädelhöhe heißt. Dann wollten sie ihm Wein zu trinken geben mit einem Zusatz, der bitter war wie Galle. Als er gekostet hatte, wollte er aber nicht davon trinken. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verlosten dann seine Kleidung unter sich. Dann setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinen Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Anklagegrund für seine Hinrichtung stand. Das hier ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigten sie zwei Räuber, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest ja den Himmel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz herab. Auch die hohen Priester, die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut und soll der ihm jetzt helfen, wenn er wirklich Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die Juden die Kreuzigung als solches nicht kannten. Und das war auch für die Römer die härteste Strafe, die sie zur Verfügung hatten. Ein Römer durfte nicht gekreuzigt werden. Es waren die Niedrigsten der Niedrigen, die hier an dem Pfahl hingen. Und es war oft ein Schauspiel, zu dem die Menge geladen war, wie sie denjenigen, der gekreuzigt wurde, verspotteten und ihn verhöhnten, angespuckt haben und dergleichen. Und man kann sich das kaum vorstellen, wie das ist, wenn eine große Menschenmenge danach giert, jemanden sterben zu sehen. Letztendlich hatten wir im Mittelalter das Gleiche, als wir Hexenverbrennungen hatten, auch wenn es keine Hexen waren und dergleichen. Und es zeigt die Verdorbenheit des Menschen, wie es ihm gefällt, jemanden sterben zu sehen. Und hier sehen wir dann Jesus. Jesus, wie er am Kreuz hing, um ihn herum Schriftgelehrte, Pharisäer, die mit rausgegangen sind, die das auch sehen wollten, dass das ja wirklich passierte, dass nicht noch die Römer irgendwo auf den Gedanken kamen, Achtung, vielleicht können wir ja doch noch Gnade vor Recht walten lassen. Nein, sie waren dabei. Sie haben ihn weiter verspottet, weiter verhöhnt. Und der Zeit wegen lese ich es nicht vor, aber wer einen Fritz Rienecker zum Beispiel zu Hause hat, der schlagt mal Kreuzigen auf. Was das für eine Qual war für den Menschen, hier am Kreuz zu sterben. Und es gibt auf den Philippinen auch heute wieder Leute, die sich an ein Kreuz nageln lassen. Aber schön festgebunden, damit man nicht runtersackt, nur durch die Hände. Ich meine, es ist qualvoll genug, um mitzuleiden mit Jesus Christus. Aber wie das ist, wenn man wirklich keine Luft mehr bekommt, wenn jeder Atemzug schmerzt und man ist hier am Kreuz dran. Wir haben die Geißelung davor betrachtet, der Rücken zerschunden, Blut, das floss in Strömen, kraftlos. Und so hing unser Herr und Heiland am Kreuz. Und das war bestimmt kein schöner Anblick. Und doch hat sich die Menschenmenge daran ergötzt. Hat ihn verspottet. Und all das, was wir hier erleben, das Interessante ist, wurde prophezeit. Und wir sehen, wie die Bibel so sich bewahrheitet, dass all das, was im Alten Testament auch über diese Begebenheiten geschrieben steht, dass das eintritt, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Wenn wir Psalm 22 lesen, und wir lesen ihn jetzt der Zeit willen nicht, der so viel davon schreibt, wie Jesus Christus leiden musste, bis letztendlich dieser Ruf kam, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was zeigt es doch, diese Not, diese Zerrissenheit, die Jesus hier erlebte? Er, der die ganze Zeit in engster Gemeinschaft mit seinem Vater gelebt hat, wie wir es uns kaum vorstellen können, wie selbst wenn wir ein gutes Verhältnis zu unserem Vater haben oder ein sehr gutes Verhältnis, wie das nur ein Abklatsch dessen ist, wie Jesus Christus innigste Gemeinschaft mit seinem Vater hat und hier in diesem Moment völliges Getrenntsein vom, von Gott, den Vater, von seinem Vater erleben muss. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im gleichen Kapitel im Psalm 22 wird darüber geschrieben, dass das Los über seine Gewänder geworfen wurde und vieles anderes. Sein ganzer Leidensweg, der im Jesaja 53 beschrieben steht, wie er leiden musste, wie er durchstochen wurde, wie er diese Schmerzen erlebte. Psalm 69 schreibt darüber, wie er Durst hatte. Man gab ihm dann diesen Trank, den er abgelehnt hat. Aber auch kein Knochen wird ihm zerbrochen werden. Wurde auch prophezeit im Jesaja, im Psalm 34, 20. Aus Gnade, in Anführungszeichen, um das Leiden zu verkürzen, hat man den Gekreuzigten oft die Beine zerbrochen, damit sie sich nicht mehr aufrichten konnten. Jedes Mal, wenn man sich aufrichtet, hat es zwar irrsinnig geschmerzt, weil man ja mit den durchstochenen Füßen sich abstützen musste an dem Nagel, der durch die Füße gerammt war, um wieder Luft zu bekommen. Und dann sackte man wieder zusammen. Jeder Atemzug wurde zu Qual. Und das konnte teilweise bis zu 3 Tage dauern. 3 Tage, wo jemand hier da war und langsam vor sich hin starb. Und um diese Qual abzukürzen, hat man oft die Knochen zerbrochen, damit er sich nicht mehr aufrichten konnte. Und dann ist er letztendlich erstickt. Hat keine Luft mehr bekommen. Und die Umstehenden weiterhin Spott und Hohn. Und das Kreuz war schon immer und wird es auch voraussichtlich immer bleiben, ein Ort dessen, worüber man spottet, worüber man höhnt. Ob das nun hier ein Aufbäumen der unsichtbaren Macht ist, die Schriftgelehrten und Pharisäer benutzt, wo, denke ich, Satan erkennt, Achtung, das ist hier nicht das Ende, sondern es ist der Sieg, der hier vollbracht wird, wo gerufen wird, geh doch runter. Du hast es doch gesagt, du König der Juden über Israel, steig doch vom Kreuz herab. Damit wäre sein Sieg zunichte gemacht worden. Das hier ist eine Spottzeichnung. 200 Jahre nach Christus kam die und hier, man zeigt ihn da so mit dem Pferdekopf, wie jemand gekreuzigt wird und Alexander, der zu seinem Gott betet. Die Verachtung für das Kreuz. Und die Bibel schreibt ganz klar, das Kreuz wird ein Ärgernis bleiben. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Man versucht es mittlerweile ein bisschen moderner umzuschreiben. Brauchen wir einen Gott, der seinen eigenen Sohn ans Kreuz gehen lässt, der ihn hinnageln lässt? Ja, unsere Schuld ist so groß, dass es keinen anderen Weg gab. Es ging nicht anders. Und wie weh tut Spott? Wie weh tut Spott, wenn wir ihn selbst erleben müssen? Wer von euch ist schon mal verspottet worden? Ich bin als Kind verspottet worden wegen meinen roten Haaren. Damals eher wie meine Kinder, hatte ich richtig rote Haare. Ich wurde Kupferdächler genannt und alles Mögliche. Und es hat mir wehgetan. Man war Außenseiter. Wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte meine Haare gegebenenfalls gefärbt. Durfte ich von meinen Eltern aus nicht. Und ist gut so. Mittlerweile ist das zum Glück nicht mehr so, dass wenn man rote Haare hat, dass man dann so verspottet wird und dergleichen. Aber es gab auch andere Bereiche, wo wir verspottet wurden, weil wir als Gläubige in meinem Heimatort bekannt waren und wir eben vieles nicht mitgemacht haben. Und es hat geschmerzt. Man wollte mit dabei sein. Man durfte nicht von den Eltern aus und man wurde verspottet. Und wie ist es, wenn man den gesamten Spott der Welt auf sich nimmt, aus Liebe zur Welt? Das hat unser Herr getan. Und das ist etwas, wenn wir verspottet werden um unseres Glaubens willen, dann ist das nur ein kleines Ding dessen, was der Herr erlebt hat? Und wie oft sind wir schon nicht bereit, das auf uns zu nehmen? Im letzten Bereich der Predigt geht es um die Tat, die Jesus getan hat, über die Bedeutung des Todes. Und ich lese die Verse 45 bis 54. Aber von Mittag an und noch den halben Nachmittag lag eine schwere Finsternis über dem ganzen Land. Zuletzt schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Herumstehenden hörten das und sagten: Seht, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde fing an zu beben, Felsen rissen auf und Grüfte öffneten sich. Das, was wir vor uns gesungen haben. Viele verstorbene Heiligen wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grüften, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm Jesus bewachten, erschraken sehr, als sie das Erdbeben erlebten und die anderen Dinge wahrnahmen. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Bis 54. Jesus stirbt. Und die Welt, die Erde, sage ich mal, die Erde bäumt sich auf. Das ist etwas, was so erschreckend sein musste. Zum einen, wenn ab 12 Uhr es einfach dunkel wird. Die Sonne verfinstert sich. 3 Stunden blieb es dunkel. Wenn bei uns die Sonne mal nicht scheint, weil Wolken da sind, dann ist das nicht schön. Aber wenn es wirklich richtig dunkel wird, einfach so mittags, wo es eigentlich hell strahlen sollte oder zumindest Licht da sein sollte, ich glaube, die Menschen haben erkannt, da ist etwas, was nicht mehr normal war. Und was ja noch fast skurriler sich anhört, die Grüfte taten sich auf, die Toten wurden lebendig, gingen in die Stadt hinein. Du hast deine Mutter, deinen Vater begraben und ein Vierteljahr später begegnet er dir wieder. Also das ist etwas, was, ich glaube, ein gewisses Entsetzen hervorruft, was dort passiert ist. Und der Hauptmann, der hier dasteht und sagt, dieser Mann war tatsächlich Gottes Sohn. Er hat nicht ganz recht, weil er in der Vergangenheitsform spricht. Dieser Mann ist Gottes Sohn. Und das, was wir hier erleben, auch wieder so vieles, was prophezeit wurde und wo man sagen würde, das ist eigentlich utopisch, dass das passieren würde, wenn man einfach so etwas niederschreiben würde. Die Sonne wird sich verfinstern, der Vorhang wird zerreißen und dergleichen. Und all das wird in vielen Büchern im Alten Testament beschrieben. Und es wird auch darüber geschrieben, weswegen das passiert und was es für eine Bedeutung hat. Ich lese Jesaja 53, 5 bis 6. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden, was wir auch schon gesungen haben. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Das hier ist eine Kirche, eine katholische Kirche. Und man sieht es hier kaum, vielleicht an den anderen ein bisschen besser. Seht ihr hier etwas Besonderes? Ich habe es schon eingerahmt, damit man es vielleicht ein bisschen besser erkennt. Schwierig, ne? Es ist kaum zu erkennen, man muss wissen, dass es da ist. Man sieht es hier ein klein wenig besser. Könnt ihr erkennen, was das ist? Ein Lamm. Wieso ist auf einer Kirche hier oben im Eck ein Lamm? Und das war, als diese Kirche gebaut wurde, war da einer der Maurer hier oben, hat gearbeitet, war an einem Seil festgebunden gewesen und stürzte hier runter in der Bauphase. Geröll, Schutt und alles lag dort noch und er hätte eigentlich aus der Höhe tot sein müssen. Aber er war nicht tot, weil er auf ein Lamm fiel. Das Lamm war tot. Und er ist fast ohne irgendwelche Blessuren, hat er es überlebt. Und zum Andenken und aus Dankbarkeit diesem Lamm gegenüber hat dieser Maurer hier oben ein Lamm gehauen und es eingebracht. Zum Gedenken. Das Lamm hat ihn gerettet. Und das ist etwas, was so sinnbildlich ist für uns. Das Lamm Gottes für uns dahin gegeben. Die Strafe lag auf ihm. Normal müssten wir sterben. Normal hätten wir diese Strafe verdient. Und so wie dieses Lamm hier sein Leben dahin gab und der Maurermeister überlebt hat, so hat Christus in einer viel größeren Art und Weise sein Leben für uns dahingegeben. Die Schuld lag auf ihm. Und das ist etwas, was unbegreiflich ist. Und wir dürfen mit dem ganzen Müll unseres Lebens zu ihm kommen. Ich weiß nicht, wie dein Leben ausschaut. Ich habe mal ein Haus hier mitgebracht. Ich weiß nicht, wie dein Lebenshaus ausschaut. Vermüllt, kaputt, alles Mögliche. Und wir haben das Gefühl, es wird immer mehr. Der ganze Schrott, der dazukommt. Und das ist nichts Schönes. Normal versuchen wir, Sperrmüll möglichst rasch wegzutun und nicht hinterm Haus zu verstecken oder irgendwo, sondern aufzuräumen. Und das Gleiche ist mit unserem Leben. Unser Müll heißt nicht irgendein Sperrmüll, sondern es gibt so vieles, was in unserem Leben drinnen ist. Und das ist nicht irgendetwas, was nur vorbei wäre, weil wir einmal eine Entscheidung für Christus getroffen haben, beziehungsweise Christus uns wiedergeboren hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in dein Leben hineinblickst, wenn du die vergangene Woche überreist, die letzten Wochen, Monate, wie dein Leben aussieht. Ob du dich darin findest und ob es dich herunterzieht, diese ganze Sündenlast, die in deinem Leben ist. Auch als wiedergeborener Christ, dass wir immer wieder sündigen. Und das Schöne ist, für all das ist Christus gestorben. Damals, vor 2000 Jahren, und hat alles bereinigt. Gott, der Vater, sieht das nicht mehr. Gott, der Vater, sieht Jesus Christus, der ohne Schuld war. Und durch ihn sieht er uns ohne Schuld. Und das ist so etwas Befreiendes, so etwas überaus Schönes, wenn du ein Kind Gottes bist und es erlebt hast. Aber auch, dass wenn du jetzt auch als wiedergeborenes Kind Gottes sündigst, immer wieder zum Heiland gehen darfst und sagen darfst, Herr, vergib. Herr, vergib. Und ich danke dir, dass du am Kreuz auf Golgatha für meine Schuld gestorben bist. Dass ich immer wieder zu dir kommen darf und du wäschst mich rein. Und das macht Karfreitag eigentlich zu einem Jubeltag. Wir haben es teilweise auch gesungen und das ist etwas, ja, das Leid, das Jesus auf sich genommen hat, ist unbeschreiblich groß. Wir können es nicht wirklich erahnen, was er erlebt hat, die Trennung von Gott, von seinem Vater. Und auf der anderen Seite ist es für uns etwas, was herrlich ist. Und wir werden als letztes Lied heute, O Gott, dir sei Ehre, singen. Weil wir ihm die Ehre dafür geben dürfen, für das, was er an uns getan hat. Und wir singen jetzt ein Lied, bevor wir noch Gebetsgemeinschaft halten, als Hinleitung zum Gebet, wo wir einfach Gott dafür danken dürfen, für das, was er getan hat. Und ich lade jeden von euch ein, wirklich sich mit einem Gebet daran zu beteiligen, Gott dafür zu danken, für das, was er getan hat und in den Jubel einzustimmen, dass wir erlöste Kinder Gottes sein dürfen. Durch das, was vor circa 2000 Jahren passiert ist. Und nach dem Lied, nach dem Gebet, meine ich, singen wir dann noch: O Gott, dir sei Ehre. Das nächste einfach.